dem Glauben der Jünger und im Wort ihrer Verkündigung. Der Jesus der Bibel ist aufgefahren zum Himmel, sitzt zur Rechten Gottes, von dann er kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Das sind Gegensätze, die sich ausschließen. Jeder muss sich entscheiden, welchen Jesus er wählt. Er soll aber wissen, dass der Jesus der Bibelkritik nicht zu retten vermag. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer aber den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Und wir müssen uns auch entscheiden, was für eine Theologie wir wollen. Eine Theologie in der Nachfolge Jesu auf dem Grund der Apostel und Propheten oder aber eine Theologie in der Nachfolge von Denkern und Dichtern auf dem Hypothesengrund der sogenannten Wissenschaft. Da ist jeder Einzelne gefragt. Soweit. Aber eines dürfen wir nicht vergessen. Der historisch-kritische Theologe, der sitzt in jedem von uns. Und das ist das Fleisch. Wir wissen ja, das Fleisch streitet wider den Geist. Wir sind also nicht in der Position, dass wir so schön von oben runter auf diese Leute gucken können, nicht? Sondern wer da steht, der hüte sich, dass er nicht falle. Und man kann auch, ohne historisch kritisch zu sein, in irgendwelche Fündlein fallen. Und es gibt nur einen Weg zu wissen, der Herr ist unsere Weisheit und er gibt uns Weisheit. Wenn wir uns auf uns selber verlassen, dann sind wir aber auch verlassen. Deshalb wollen wir das lieber auch gar nicht tun. Und nun kommen wir zum Hebräerbrief. Ich habe eine Abhandlung geschrieben, wie der Aufnahmeprozess in Sachen des Hebräerbriefes. Davon bekommen Sie jetzt eine Kurzfassung. Wer also mehr wissen möchte, der kann das Original nachlesen. Da sind dann auch die Beweise, die hier fehlen, weil man nicht in solche kurze Zeit alles hineinpacken kann. Im Unterschied zu den anderen Briefen des Neuen Testamentes nennt der Hebräerbrief nicht den Namen seines Verfassers, er ist anonym. Wer sich auf den Standpunkt stellt, das Neue Testament sagt mir den Namen nicht, also brauche ich ihn nicht zu wissen, der ist im Recht und das sei ihm unbenommen. Also niemand ist verpflichtet, sich Gedanken darüber zu machen und eine Position einzunehmen und zu sagen, der ist es, der hat den Hebräerbrief geschrieben. Man kann es dabei belassen und da ist nichts Falsches dabei. Aber kritische Theologen haben es dabei nicht bewenden lassen. Sie haben über die Verfasserfrage spekuliert und dadurch die Autorität des Hebräerbriefes beeinträchtigt. Deshalb ist es nötig, heute erneut die Frage zu stellen, wer der Verfasser des Hebräerbriefes ist, obwohl das Neue Testament darüber schweigt. Also hätten nicht die kritische Theologen daran rumspekuliert, dann könnten wir uns das alle schenken. Aber nachdem dies Gift nun mal in der Welt ist, müssen wir das entsprechende Gegengift liefern. Bis zum Jahre 200 galt der Hebräerbrief ganz allgemein als Paulusbrief. Als man den Fakten nahe war, gab es keine Zweifel. Heute im Jahr 2000 stimmen selbst Bibeltreue höchstens noch in die pseudo-fromme Formulierung des Origenes ein. Das war ein Kirchenvater aus dem 2. und 3. Jahrhundert. Wer aber den Brief geschrieben hat, weiß wahrhaftig Gott. Damit weichen sie einer klaren Stellungnahme aus. Die Formel wirkt wie ein Nebelvorhang, die verhindert, dass die Argumente gegen die Abfassung des Hebräerbriefs durch Paulus in ihrer Unzulänglichkeit erkannt und endgültig zurückgewiesen werden. Carson, Moore und Morris, das sind die Verfasser so einer, was weiß ich, tausendseitigen Einleitung ins Neue Testament, die teilen mit. Die letzte große Verteidigung der Verfasserschaft des Hebräerbriefes wurde vor mehr als einem halben Jahrhundert geschrieben. Heute würde praktisch niemand diesen Versuch wiederholen. Also die Linnemann ist diejenige, die nach mehr als einem halben Jahrhundert es wagt, den Versuch zu wiederholen, zu zeigen, dass es keinen Grund gibt, den Hebräerbrief Paulus abzusprechen. Und ich habe dafür kräftig Kloppe gekriegt von meinen evangelikalen Brüdern. Also man sollte es nicht meinen, man hätte, sollte ja meinen, dass so Sachen wie die Frage mit dem Pseudepigraphen oder den Synoptikern, dass das die Leute wild macht. Aber erstaunlicherweise hat gerade das Aufzeigen, dass es keinen Grund gibt, den Hebräerbrief, den Paulus abzusprechen, eine Wirkung gehabt, wie wenn es hat, wenn man versucht, ungeschickterweise ein Wespennest zu entfernen. Also meine Brüder sind wild geworden. Ich weiß nicht warum, aber es war so. Als ich diesen Vortrag vorgelesen habe vor lieben evangelikalen Brüdern, die alle im Neuen Testament arbeiten, da haben sie mir hinterher nicht mal mehr die Hand gegeben. Nun ja, es geht ja um den Herrn Jesus und um sein Wort. Und das ist das Entscheidende. In Bezug auf den Hebräerbrief hat das illegitime Verfahren stattgefunden, das aus einem einmal verdächtigt einen für immer verurteilt macht, ohne zu berücksichtigen, dass die Indizien, die zur Anklage geführt haben, entkräftet worden sind. Billigerweise hätte am Ende des Verfahrens ein Freispruch erfolgen müssen, nicht mangels Beweises, sondern wegen erwiesener Unschuld. Deshalb ist es an der Zeit, ein Wiederaufnahmeverfahren in Sachen des Hebräerbriefes durchzuführen, in dem die Fakten neu gesichtet und gewichtet werden. Nun zunächst die handschriftliche Bezeugung. Ich erspare Ihnen die Einzelheiten. Wer es will, ja in diesem Aufsatz nachlesen, der in Fundamentum abgedruckt ist. Das ist klar, bereits um 200 ist der Hebräerbrief nicht nur zitiert, sondern wir finden ihn in einem Papyrus, dem Papyrus 46, nicht? Da steht da nach dem Römerbrief, da ist die Reihenfolge Römer, Hebräer, die Korinther und Epheser, Galater, also die sind nach der Größe geordnet, nicht? Nun kann man ja sagen, ja wieso, nicht? Schließlich ist der Hebräerbrief ja kleiner als der erste Korinther, ja. Aber wer wollte denn die beiden Korintherbriefe auseinanderreißen, nicht? Der steht in der Länge zwischen dem ersten und dem zweiten Korinther. Also hätte man ihn entweder hinter beide Korintherbriefe tun müssen, da hätte die Länge nicht gestimmt, oder man musste ihn vor die Korintherbriefe tun. Ne? Und eine Handschrift, in der wirklich nicht nur ein Brief oder ein Teil eines Briefes steht, sondern in der gleich fast alle Paulusbriefe aufgeschrieben sind und die um 200 entstanden ist, das ist etwas ganz Besonderes. Das gibt's nur einmal. Man muss wissen, das war ja auf Papyrus. Die Blätter, die wurden aus einer Pflanze zusammengeleimt und das hält sich nicht so lange. Ne? Das ist viel vergänglicher als unser Papier. Nun stellt man sich vor, ein Blatt Papier, auf dem heute sowas gedruckt ist und wie das in 2000 Jahren aussieht. Oder in 1800 Jahren. Kann man nicht mehr finden. Ne? Und das ist schon was ganz Besonderes. Und auch, aber abgesehen davon steht der Hebräer noch in einer ganzen anderen Reihe von alten Handschriften. Er ist also wirklich so gut bezeugt wie der Römerbrief. Ist es denkbar, dass eine Schrift, deren Verfasser unbekannt, umstritten oder nachweislich kein Apostel gewesen wäre, Aufnahme in den Kanon des Neuen Testamentes und obendrein eine derart ausgezeichnete handschriftliche Bezeugung gefunden hätte? Nun kommen wir zum Zeugnis der Kirchenväter. Eine Überlieferung über den Verfasser des Hebräer, welche sich an alter Einstimmigkeit und schwer erfindlicher Originalität mit den Traditionen über die Verfasser der übrigen neutestamentlichen Schriften vergleichen ließe, gibt es nicht, urteilt Zahn. Nun, ja, das ist ein schwerwiegendes Urteil gegen die Echtheit des Hebräerbriefes, aber prüfen wir erstmal die Fakten. Erstens, der Hebräerbrief ist anonym geschrieben, das müssen wir uns immer vor Augen halten, ne? Von daher dürfen wir nicht erwarten, dass da so viel zugleich über den Verfasser gesagt wird. Und außerdem hat er eine abweichende Struktur. Es ist kein Gemeindebrief, aber auch kein Brief an eine Einzelperson. Und man darf nicht vergessen, dass diejenigen, die die eigentlichen Adressaten des Briefes sind, nämlich nicht mehr vorhanden sind zu dem Zeitpunkt. Wir werden nachher sehen, dass man die in Jerusalem suchen muss, in der Urgemeinde, unter denen, die doch so fleißig waren, das Gesetz zu erfüllen, obwohl sie an den Herrn Jesus glaubten. Und Jerusalem war im Jahre 70 zerstört, nach dem ersten jüdischen Krieg. Und dann gab es 133 bis 135 nochmal den Bar Kochba-Aufstand. Nicht? Aber da war schon gar nichts mehr von der Urgemeinde zu finden. Die hat vor der Belagerung in 67 Jerusalem verlassen, ging nach Pella und ward nach dem jüdischen Krieg, der im Jahr 70 mit der Zerstörung Jerusalems endete, dem ersten jüdischen Krieg, nicht mehr gesehen. Wir haben es hier also mit einem Abbruch von Tradition zu tun. Ne? Das ist also eine Besonderheit, die man nicht außer Acht lassen darf. Das Unternehmen, den Hebräerbrief anstelle von Paulus anderen Autoren zuzuschreiben, blieb zunächst Episode. Das finden wir bei Clemens Origenes, vor allem Origenes, der sagt, ja, dass einige sagen, das ist von Clemens und andere sagen, das sei von Lukas. Ach, wen hat er noch als Dritten, komme ich im Moment nicht drauf. Den hat Origenes noch nicht, der taucht erst bei Tertullian auf. Es gab irgendwie die Überlegung von Clemens, das tauchte alles mal auf, aber bei Origenes zuerst. Die Frage ist, man kann ja auch Fragen provozieren, wenn man Professor ist. Und ich frage meine Studenten, na, was meint ihr? Wer könnte denn den geschrieben haben, dann kriege ich bestimmt eine ganze Menge Antworten. Da haben wir alle ihre klugen Köpfe. Ne? Und es gibt aber keine wirklichen Traditionen. Nicht? Der Clemens von Alexandrien, der spekulierte, der wusste genau von seinem Lehrer Panthenos an der Katechetenschule, der als 200 gestorben war, dass der Hebräer von Paulus war, stammte. Aber dann sagte er, ja, aber der Stil, das ist doch so viel besser als das Griechische des Paulus und so, nicht? Da wurde denn die erste Zweifelsaat gesät. Ja, dann hat er, die Gedanken sind natürlich von Paulus, aber vielleicht hat der Lukas geschrieben, so, nicht? Und dann ging das dann weiter bei Origenes. Das ist die Rabies Theologorum, diese klugen Köpfe, die sich dann immer was einfallen lassen. Ne? Eine schlimme Seuche, aber die ist nun mal vorhanden. Alle diese Überlegungen, die da in Gang gesetzt wurden und nachher noch von Tertullian, der den Hebräer dem Barnabas zuschrieb, darüber gibt es demnächst noch einen Aufsatz von mir in Fundamentum, das ist ja die These von Rainer Riesner, da gehe ich in allen Einzelheiten noch drauf ein. Das kann man also demnächst nachlesen, wie ich hoffe, schon in der nächsten Nummer. Aber das will ich jetzt hier nicht bringen. Nicht? Also solche Dinge, das blieb Episode. Vor und nach der Zeit dieser Theologen und teilweise auch zu ihren Lebzeiten wurde daran festgehalten, dass Paulus der Verfasser des Hebräerbriefes sei. Hieronymus 345 bis 420 stellte bereits fest, dass er nicht nur von den Kirchen des Ostens, sondern wenn man zurückgeht, von allen Schreibern der Kirche griechischer Sprache gleichsam als Brief des Paulus aufgeführt, wenn auch viele meinen, dass er entweder ein Brief von Barnabas oder Clemens und so weiter ist. Das heißt, man war sich bewusst, dass es einzelne Theologen gegeben hatte, die ihre Ideen gehabt haben, aber die Kirche als Ganze hat daran festgehalten, dass er von Paulus war. Im 4. und 5. Jahrhundert hielt offenbar alles, was in der Kirche Rang und Namen hatte, den Hebräer für paulinisch, abgesehen von Ausnahmen, deren der wichtigste der Theologe Augustin gewesen war. Im Osten war in der griechisch sprechenden Kirche, da war es sowieso einhellig, der Sektierer Montanus hatte möglicherweise schon die Idee, der Hebräer sei von Barnabas. Aber abgesehen von den Alexandrinern, die ich hier erwähnt hatte, die ihre Spezialideen hatten, war man da sonst der Überzeugung, der ist von Paulus. In den Westen hinein war das nicht gedrungen. Da hatte man ihn eben als anonymen Brief. Und dann kam Tertullian in seiner Zeit, wo er schon Montanist, also Sektierer war, und sagt, der ist von Barnabas geschrieben. Und die extremen Sekten sind ihm darin gefolgt. Die Novatianer, die Donatisten, denen passte das natürlich sehr gut. Aber auch im Westen kam dann die Gesamtkirche in einer Synode in den 90er Jahren des 4. Jahrhunderts und dann zum Schluss noch in einer Synode in Rom gegen Ende des 5. Jahrhunderts auch dazu, der ist von Paulus. Sodass dies der Standpunkt der gesamten Kirche war, bis dann die historisch-kritische Theologie einsetzte. Aufgrund der Untersuchung der Aussagen der Kirchenväter zum Hebräerbrief und der Prüfung der sich daran anschließenden Argumente hat sich ergeben, dass kein zureichender Grund besteht, Paulus den Hebräerbrief abzusprechen. Deshalb hat man kein Recht, länger mit Origenes darauf zu beharren, allein Gott wisse, wer den Brief geschrieben habe, und sollte die Versuche, alternative Autoren zu benennen, endgültig als erledigt betrachten. Leider hat man das nicht getan, sondern wie gesagt, Herr Riesner hat noch den Versuch gemacht, anstelle von Paulus Barnabas als Verfasser des Hebräerbriefes hinzustellen. Die kritischen Annahmen einzelner Theologen, der Hebräerbrief sei nicht von Paulus, sondern von Barnabas, Clemens oder Lukas verfasst, wurden zwar treulich überliefert, aber sie haben das Gesamturteil der Kirche nicht beeinflusst. Insgesamt hat die alte Kirche stets daran festgehalten, dass Paulus der Verfasser des Hebräerbriefes gewesen ist. In der historisch-kritischen Theologie haben sich allerdings die Gewichte verschoben. Nicht das Urteil der Gesamtkirche, sondern die kritischen Unterstellungen einzelner wurden zur Grundlage gemacht. Das ist typisch. Nicht? Ja, es hat ja schon der und der und der und der gesagt. Nicht? Wobei ja auch Origenes ein Irrlehrer war. Das darf man ja auch nicht vergessen. Tertullian war ein Irrlehrer. Nicht?
Zeitweise.
Wie bitte?
Zeitweise.
Ja, aber am Ende, in der Zeit, als er die Sache von sich gab, dass Barnabas der Verfasser des Hebräerbriefes war, war er Irrlehrer. Und es war nicht so etwa, dass er nachher zurückgekehrt ist. Also er war erst allgemein christlicher Theologe und war dann so um 200 rum, also oder kurz nach 200 hielt er sich zu den Montanisten. Nicht? Und die Schrift, in der er Barnabas als Verfasser des Hebräerbriefes nennt, die ist von 209. Nicht? Also fällt also eindeutig in seine montanistische Zeit und er hat sich auch niemals etwa mehr vom Montanismus abgewandt. Also in der historischen kritischen Theologie wurden die kritischen Unterstellungen einzelner zur Grundlage gemacht. Auch bei den Evangelikalen wurde ihnen zu viel Gewicht beigemessen. Man hat sich sogar redlich bemüht, sie durch neue Argumente zu verstärken. Nun zum Stil des Hebräerbriefes. Da hatte ja bereits Clemens von Alexandrien gesagt, nein, also der Hebräerbrief hat eine bessere, gehobenere griechische Sprache als die paulinischen Briefe, ohne jemals irgendeinen Beweis dazu hinzuzufügen. Das ist eine Pauschalbehauptung bis auf unsere Zeit sind immer wieder diese Pauschalbehauptungen gemacht worden. Vor einigen Jahren hat ein historisch-kritischer Theologe namens Attridge sich die Mühe gemacht, das zu verifizieren mit der gehobenen Sprache des Paulus und hat einzelne Stilfiguren aufgewiesen im Hebräerbrief, dankeschön, die diese gehobenere Sprache zeigen sollen. Und nachdem nun endlich einmal Einzelheiten kundgetan waren, konnte man sich damit auseinandersetzen. Und es hat sich gezeigt, keines der Charakteristika der gehobeneren griechischen Sprache des Hebräerbriefes fehlt in den übrigen Paulusbriefen. Ich bin das durchgegangen, wenn einer das will, kann er das in meinem Aufsatz im Fundamentum nachlesen, Stück um Stück um Stück um Stück. Ich weiß nicht, wie viele Einzelheiten waren es, 25 oder 27 oder 23, irgendwas in der Größenordnung. Und in der Regel lassen sich die Stilfiguren im gleichen Umfang bereits im Römerbrief nachweisen. Der Römerbrief steht auch zeitlich dem Hebräerbrief am nächsten. In ein oder zwei Fällen fand ich das nur im 1. oder 2. Korinther. Nicht? Jeder Schriftsteller braucht ja nicht alles in jedem Schreiben. Nicht? Vielleicht habe ich auch nur nicht genau nachgeguckt. Ich meine, ich konnte ja da nicht eine halbjährige Studie machen. Das musste ja auch schnell gehen. Das sollte ja auch dann mal fertig werden. Nicht? Aber ich habe nicht eine einzige Redefigur gefunden, die es bei Paulus nicht gegeben hätte. Es stimmt also nicht, dass wir im Hebräerbrief eine gehobenere Sprache hätten als die Paulus liefern kann. Und ist natürlich auch ein Unterschied, unter welchen Umständen ich schreibe. Nicht? Wenn der Paulus beim Zeltmachen seine Briefe diktierte und sein Team da rumsaß und der eine oder andere eine Zwischenfrage stellte, dann konnte es schon mal vorkommen, dass Paulus aus der Satzkonstruktion gefallen ist. Das nennt man ein Anakolut. Aber im ganzen Corpus Paulinum gibt es 8 Anakolute. Es gibt 13 Paulusbriefe. Und 8-mal ist Paulus aus der Satzkonstruktion zu fallen. Und dann hat so ein ausgerechnet noch ein evangelikaler Theologe, der durch Diffamierung dann zeigen will, dass ja der Stil des Hebräerbriefes anders ist als der von Paulus, zu behaupten, dass Paulus ständig den Faden seiner Argumentation verliert. Wenn ich in einem Satz aus der grammatischen Konstruktion falle, verliere ich damit nicht den Faden der Argumentation. Und man muss ja davon ausgehen, dass er seine Briefe diktiert hat. Wenigstens die vor dem Hebräer, denn er schreibt zum Beispiel, ich glaube, es ist beim Galater, diese schreibe ich euch mit meiner eigenen Hand. Das heißt also, da am Schluss schreibt er selber, das heißt also, vorher hat er diktiert. Ne? Und klar, der muss ja auch noch das Brot für sein Team verdienen, durch Zelt machen. Ne? Sodass also die Umstände, unter denen man schreibt, durchaus sich auf die Qualität der Sprache auswirken. Wissen Sie doch selber, wenn Sie irgendwas schnell flüchtig schreiben müssen, dann ist das was anderes, als wenn Sie überlegen, nicht am Federhalter kauen, nicht, ja. Ja, nun muss es aber gut sein, nicht? Und als Paulus in der Privatwohnung war in Rom, wo natürlich er bewacht war und ihn nicht verlassen durfte, da hatte er natürlich ganz andere Möglichkeiten, sich auf sein Schreiben zu konzentrieren. Also abschließend ist festzustellen, nachdem es möglich wurde zu verifizieren, wodurch das Griechisch des Hebräerbriefes im Vergleich zu dem der Paulusbriefe besser qualifiziert sein soll, ließ sich die Behauptung der gehobeneren Sprache des Hebräerbriefes falsifizieren. Wenn sie nicht auf eine bessere Grundlage gestellt werden kann, dann hält sie einer Nachprüfung nicht statt. Nun führt das Vokabular des Hebräerbriefs. Gegen eine paulinische Verfasserschaft werden unter anderem auch die Differenzen im Vokabular in Anspruch genommen, ohne dass Tatbestände genannt werden, die das rechtfertigen würden. An die Stelle von Behauptungen seien deshalb Fakten gesetzt. Der Wortschatz des Hebräerbriefes beträgt 1039 Worte. 718 davon, also 69,10% vom Vokabular des Hebräer, kommen im Vokabular der Paulusbriefe vor. Während jeder der 13 Paulusbriefe mit dem gesamten Vokabular dort vertreten ist. Ist das ein Beweis, dass der Hebräer nicht von Paulus sein kann? Keineswegs. Es ist lediglich das Ergebnis einer Vorentscheidung. Das Vokabular der Paulusbriefe wurde erfasst, indem man den Wortschatz der 13 paulinischen Briefe zusammenfügte. Nicht? Also jedes Wort kam dann natürlich, wurde natürlich nur einmal erwähnt, aber es kamen alle Worte, die es separat im Römer, im 1. Korinther oder so war, die sind alle im paulinischen Wortschatz vorhanden, auch wenn sie meinetwegen nur im einen einzelnen Brief vorkommen. Nur das Separatvokabular des Hebräerbriefs, das hat man nicht dazu gezählt. Nicht? Für die Worte, die nur im Hebräerbrief vertreten sind, gilt das nicht. Das Vokabular des Hebräerbriefes wurde bei der Zusammenstellung des paulinischen Vokabulars nicht berücksichtigt. Wollen wir es mit dem der Paulusbriefe vergleichen, dann müssen wir deshalb zuvor die 321 Worte, die nur im Hebräer erscheinen, zu den 2645 Worten des Vokabulars der 13 Paulusbriefe ergänzen. Nur so bekommen wir reale Werte. Der Vergleichswert beläuft sich auf 2966 Worte. Darauf ist der Wortschatz des Hebräer 1039 Worte voll anzurechnen. Sein Anteil am paulinischen Vokabular beträgt 35,03%. Nach dieser Berechnung beträgt der Anteil der allgemein anerkannten Paulusbriefe am paulinischen Vokabular für Römer 35,94% und so weiter. Sie können das ja nachlesen, das haben Sie ja. Der Anteil des Hebräerbriefes am paulinischen Vokabular entspricht annähernd dem des Römerbriefes, dem er auch im Wortschatz am nächsten kommt, obwohl er im Wortumfang zwischen dem 1. und 2. Korintherbrief und zwar näher an dem letzteren einzuordnen ist. Der Römerbrief hat unter den Paulusbriefen die größten Gemeinsamkeiten mit dem Hebräerbrief, obwohl er dessen Umfang um 2143 Worte, also fast um die Länge des Hebräerbriefs, überschreitet. Nun zu den Einzelbefunden im Hebräerbrief. Erstens Anonymität. Gasri, das ist ein englischer Theologe, wendet gegen die Verfasserschaft des Paulus in Bezug auf den Hebräerbrief ein, dass Anonymität nicht dem Stil des Paulus entspreche. Das ist ein fragwürdiges Argument. Ist Anonymität denn eine Stilfrage? Hat es jemals Leute gegeben, deren Stil es war, anonym zu schreiben? Welches Recht hätte man zu der Annahme, dass es der Stil des Barnabas, des Apollos, des Clemens oder Lukas gewesen wäre? Man kann doch die Frage nicht nur für Paulus stellen, aber so in Anführungsstrichen wissenschaftlich arbeitet die wissenschaftliche Theologie, nicht? Das wird überhaupt nicht überlegt, dass man die gleiche Frage dann auch an die anderen angegebenen Verfasser stellen müsste und nicht nur an Paulus. Merkwürdigerweise macht sich darüber niemand Gedanken, nur Paulus spricht man den Hebräerbrief deswegen ab. In Wahrheit ist Anonymität nicht eine Frage des Stils, sondern eine Frage der Notwendigkeit. Wer anonym schreibt, hat dafür Gründe. In der Regel schreibt Paulus nicht anonym, das ist wahr. Aber keine Regel ist ohne Ausnahme nach dem Gesetz der Logik. Gab es Gründe, die ausnahmsweise dazu nötigten, den Hebräerbrief anonym zu schreiben? Diese Frage ist nicht nur in Bezug auf Paulus zu stellen, sondern gilt für jeden, den man zum Verfasser des Hebräerbriefes erklärt. Es ist inkonsequent, dass keiner der Kritiker, die Paulus wegen der Anonymität den Hebräerbrief absprechen, jemals einen Grund angegeben hat, warum Barnabas oder Apollos, Clemens oder Lukas ihn anonym verfasst haben sollten. Nur unter der folgenden Voraussetzung macht ein anonymer Brief einen Sinn. A. Die Adressaten sind nicht willig, ein Schreiben aus der Hand des Absenders in Empfang zu nehmen. Es kann ihnen nur zugespielt werden, indem man den Absender verschweigt. B. Der Verfasser erkennt an dem Ort einen oder mehrere Empfänger, die einen Brief aus seiner Hand annehmen und durch die er ihn den eigentlichen Adressaten zuschreiben kann. Wir müssen also unterscheiden zwischen dem Adressaten und dem Empfänger des Briefes. Eine derartige Situation ist weder für Barnabas noch für Apollos, Clemens oder Lukas nachweisbar. Für Paulus aber war sie eindeutig gegeben. So urteilt auch Clemens von Alexandrien. Er erklärt das Fehlen eines paulinischen Präskripts, das ist so eine Einführung, indem er sagt, dass Paulus für Hebräer schrieb, die ein starkes Vorurteil gegen ihn entwickelt haben und er deshalb seinen Namen wegließ. Der Adressat des Hebräer ist in Jerusalem zu suchen und für die Abfassung des Briefes kommt nur ein einziger Ort und eine genau bestimmte Zeit in Frage, nämlich Rom zur Zeit, als Paulus in seiner Privatwohnung gefangen gehalten wurde. A. In Jerusalem gab es nach den Angaben des Jakobus und der Ältesten viele Tausende der Juden, die gläubig geworden sind und alle Eiferer für das Gesetz, Apostelgeschichte 21, 18 bis 21. Das erfuhr Paulus kurz vor seiner Gefangennahme im Tempel. Obwohl es theoretisch möglich gewesen wäre, dass wenigstens einige davon seine Rede an das Volk, Apostelgeschichte 22, 1 bis 21, hören konnte, fehlt jeder Hinweis darauf, dass sie ihre Einstellung geändert haben. B. Bei seiner Einstellung, Römer 9, Vers 3, dass er lieber selber verloren gehen wollte, wenn er sein Volk damit retten könnte, ist es unwahrscheinlich, dass Paulus den Versuch unterlassen hat, auch diesen Menschen das Evangelium von der Gnade Gottes zu bringen und ihnen klarzumachen, dass niemand durch Gesetzeswerke gerecht wird. C. Ein Judenchrist, der in Jerusalem ein Eiferer für das Gesetz war, mühte sich vor allem, die Vorschriften zu erfüllen, die mit dem Tempelkult verbunden waren. Entsprechend ist bei den Adressaten des Hebräerbriefes vorausgesetzt, dass sie zum Tempelkult eine lebendige Beziehung haben. D. Von Caesarea aus konnte Paulus diese Adressaten nicht erreichen, denn ein dort abgefasster Brief hätte schwerlich anonym bleiben können. Der Abstand von Jerusalem nach Rom war groß genug, dass eine derartige Aktion verborgen bleiben konnte. E. Von Rom aus konnte jederzeit ein Brief nach Jerusalem mitgegeben werden, und dort gab es in der Gemeinde sicher auch einige Menschen, die bereit waren, einen Brief des Paulus zu empfangen und den Inhalt im Wortlaut, aber ohne Nennung des Verfassers, an die ins Auge gefassten Adressaten weiterzugeben. Derartige Empfänger, die von den Adressaten des Briefes zu unterscheiden sind, setzt Hebräer 13, 18 bis 25 voraus. F. Es ist kein Einwand gegen paulinische Verfasserschaft, dass der Verfasser in dem Brief keinen Anspruch erhebt auf seine apostolische Vollmacht, sondern die notwendige Konsequenz aus der Anonymität des Schreibens. Wenn er gesagt hätte, Apostel, wäre es ja nicht mehr anonym geblieben, denn dann kam er ja praktisch nur in Frage. Damit ist auch das Fehlen weiterer Hinweise erklärt, die es möglich machen würden, ihn als Verfasser zu identifizieren. Die Anonymität des Hebräerbriefes spricht nicht gegen die Echtheit des Hebräerbriefes. Für Paulus hat sie sich als sachlich notwendig erwiesen. Barnabas oder Apollos Lukas oder Clemens hätten dagegen keinen Grund gehabt, ein derartiges Schreiben anonym abzufassen. Die Anonymität des Hebräerbriefes spricht gegen ihre Verfasserschaft. Nur bei Paulus macht sie einen Sinn. Zweitens, es fehlt jeder Hinweis auf die charakteristische geistliche Erfahrung. Nach Gasri ist ein gewichtiger Einwand die Abwesenheit der charakteristischen geistlichen Erfahrung des Paulus, also sprich seiner Bekehrung. Es fehlt jeder Hinweis, dass der Verfasser beherrscht ist durch eine geistliche Krise, die der Damaskus-Erfahrung vergleichbar ist. Als Folge fehlt die Spannung, die für Paulus charakteristisch ist. Nun, im Römerbrief fehlt gleichfalls jeder Hinweis auf die Damaskus-Erfahrung. In 1. Korinther 15,9 wird so kurz bestreift, in 2. Korinther nicht erwähnt, in Galater 1,11-24 ausführlich berichtet, der Epheser sagt nichts davon, der Philipper deutet sie in 3,7-8 für den Wissenden kurz an, der Kolosser erwähnt sie nicht, der 1. Thessalonicher ebenso wenig, im 2. Thessalonicher steht kein Wort davon und in den drei Pastoralbriefen ebenso wenig, auch im Philemon sucht man sie vergebens. Nur der Galaterbrief berichtet, was in Damaskus geschehen ist, aber nicht als Erfahrung des Paulus, sondern als Gottes Tat, ohne Nennung von Ort und Umständen. Galater 1,15 ist jedoch Teil einer Argumentationskette, die bis Vers 24 reicht. 1. Korinther 15,9 wird die Erscheinung des Auferstandenen vor Paulus im Zusammenhang mit allen Erscheinungen Jesu erwähnt. In Philipper 3 hat Paulus aus gegebenen Anlass seine Biografie thematisiert. In 4 der 7 unbezweifelten Paulusbriefe fehlt jeder Hinweis auf die Damaskus-Erfahrung. Es entspricht nicht dem Prinzipien wissenschaftlicher Arbeit, den Hebräerbrief allein mit dem weit hergeholten Maßstab zu messen, dem auch andere Paulusbriefe nicht genügen würden. B. Die für Paulus so charakteristische Stimmung wird weder definiert noch in den Paulusbriefen nachgewiesen. Wie soll man ihre Abwesenheit im Hebräerbrief verifizieren? Gasri hebt damaging objections. Wie kann man das wiedergeben?
Zerstörung der Sachverhalte.
Ja, zerstörenden Einwände oder Widerstände oder so. Anschließend selber wieder auf mit der Feststellung, dass der persönliche Hintergrund nicht in jede Schrift eines Autors hineingebracht werden müsse. Damit hat sich erledigt, was ein schwerwiegender Einwand sein wollte. Das heißt, in Bezug auf die anderen Briefe, wo es fehlt, heißt es, naja, muss ja nicht in jedem Brief sein. Aber da, wo man es als Einwand gebrauchen will, da heißt es, ja, das ist aber doch hier nicht drin. Also kann das nicht von dem Verfasser sein. Also so wissenschaftlich ist die angeblich wissenschaftliche Theologie und leider eben nicht nur in der historisch-kritischen Theologie, sondern auch bei den lieben Brüdern, die doch auch wissenschaftlich sein wollen. Na, das ist leider das Elend. Als Ersatz liefert Gasri den neuen Vorwurf, dass dieser Autor sich nicht in seine Schrift hineinprojizierte, wie Paulus das gewöhnlich tue. Er übersieht dabei, dass ein Autor, der sich in einen anonymen Brief selbst hineinprojiziert, die Anonymität wieder aufhebt und ihren Zweck verfehlt. Dann drittens, zahlreiche paulinische Themen fehlen.
die entsprechenden Themen werden nicht genannt, ihre Anzahl wird nicht erwähnt, noch weniger die Zahlenrelation der fehlenden Themen zur Gesamtzahl von Themen in den paulinischen Briefen. Dabei ist es offensichtlich, dass man in jedem der Paulusbriefe Themen vergeblich suchen würde, die in anderen Briefen dominieren. Einige Beispiele aus den unbestrittenen Paulusbriefen mögen das zeigen. Das Thema Gerechtigkeit Gottes fehlt im 1. Korinther, Galater, Philipper, 1. Thessalonicher und Philemon. Freiheit in Philipper, 1. Thessalonicher und Philemon. Fleisch im Gegensatz zu Geist sucht man nicht nur in den Pastoralen, sondern auch Philipper, 1. Thessalonicher und Philemon vergebens. Das Zentralthema Kreuz findet man in Römer, 2. Korinther, Galater und Philemon nicht. Vom Leib Christi ist im 2. Korinther, Galater, 1. Thessalonicher und Philemon keine Rede. Und der Sohn Gottes wird immerhin im 1. Thessalonicher und Philemon nicht erwähnt. Die Hohepriesterschaft Christi spielt keine große Rolle in den paulinischen Briefen. Das Thema der Gerechtigkeit Gottes kommt nur in zwei Paulus. Er ist allein an Judenchristen gerichtet, noch dazu an jene, in deren Stadt der Tempel steht, die übrigens dagegen an Heidenchristen oder an gemischt heidenchristlich-jüdische Gemeinden. Fünftens, Hebräer 2,3 soll angeblich gegen Paulus als Verfasser des Hebräerbriefes sprechen. In Hebräer 2,3 bezeichnet sich der Verfasser als Schüler von Jüngern Jesu, wodurch Paulus ausscheidet. Es ist fast unmöglich zu glauben, dass Paulus sich identifizieren würde als einer von denen, die das Evangelium nicht vom Herrn gehört haben, sondern von denen, die ihn gehört haben. Es ist erstaunlich, welche Verbreitung diese Fehlinterpretation von Hebräer 2,3 gefunden hat und wie lange sie sich halten konnte. Die zweite Hälfte von Hebräer 2,3 ist eine Apposition zu dem Begriff große Errettung. Sie hat den Anfang genommen, verkündigt zu werden durch den Herrn. Zu ergänzen ist die Feststellung und ist gehört worden, die durch die griechische Formulierung vorausgesetzt wird. Von denen, die vom Herrn selber gehört worden, ist sie befestigt worden. Das Bebaun befestigen, hat die vom Herrn verkündigte große Errettung zum Gegenstand, nicht die wir, zu denen sich der Schreiber des Hebräerbriefes rechnet. Es geschieht lediglich in Bezug auf sie. Das bedeutet nicht lehren oder zu Schülern machen, sondern befestigen, bestätigen, verbürgen. Dass die Jünger als solche, die sie vom Herrn gehört haben, die Verkündigung der großen Errettung durch den Herrn bestätigen, macht die wir, denen sie solchermaßen verbürgt wird, nicht zu deren Schülern. Wenn der Verfasser des Hebräerbriefes sich nicht zu den Jüngern rechnet, welche Jesus nachgefolgt sind und seine Verkündigung gehört haben, dann entspricht das genau der Situation des Paulus. Wer würde ihn, den Apostel, deswegen zu einem Christen der zweiten Generation zählen? Welches Recht hat man dann, es allein aufgrund von Hebräer 2,3 mit dem Verfasser des Hebräerbriefes zu tun, um ihn dann von Paulus zu unterscheiden? Hebräer 2,3 schließt zwar einen unmittelbaren Jünger Jesu als Verfasser des Hebräerbriefes aus. Also Petrus hätte das nicht schreiben können. aber nicht den Apostel Paulus, der ja kein unmittelbarer Jünger Jesu gewesen ist. Was dort zu lesen ist, steht auch nicht in Widerspruch zu dem, was Paulus in Galater 1,16 folgende mitteilt. Paulus selber beruft sich an anderer Stelle auf das, was er zuvor empfangen hat. Zum Beispiel 1. Korinther 15,3, wo es um die Erscheinung des Auferstandenen geht. Gott hat Paulus seinen Sohn unmittelbar geoffenbart. Das bedeutet nicht, dass dem Apostel alles, was Jesus gesagt und getan hat, unmittelbar von Gott geoffenbart wurde. Wenn er davon einiges empfangen hat, dann macht ihn das nicht zu einem Christen der zweiten Generation. Er hatte eine unmittelbare Begegnung mit dem Herrn. Die Zitierung des Alten Testaments. Der Verfasser des Hebräerbriefes zitiere das Alte Testament stets nach der Septuaginta, während Paulus öfters auch aus dem Gedächtnis zitiere. Das ist kein Argument. Wenn Paulus sonst nie nach der Septuaginta zitieren würde, möchte man das allenfalls noch gelten lassen. Die durchgehende Korrektheit beim Zitieren kann ebenso wie das gepflegtere Griechisch durch die Umstände erklärt werden. Wenn Paulus beim Zeltmachen diktiert, dann hat er den Text der Septuaginta nicht zur Hand. Und es ist nicht zu erwarten, dass er ihn immer exakt im Gedächtnis hat. Der kann auch nicht die ganzen Schriftrollen mitschleppen. Das ist überhaupt ein Vermögen. Man habe die ganze Septuaginta in Form von Schriftrollen bei sich. Also da muss also jeder seiner Jünger da was schleppen. Das ist wie, als wenn man eine ganze Bibliothek durchs Gelände schleppt und dann das, wenn man zu Fuß geht. Ne? Und außerdem waren ja die ganzen Dinger zu teuer. Der reiche Mann aus Abessinien, der hat sich beim Besuch im Tempel eine Schriftrolle geleistet. Ne? Man muss doch die realen Verhältnisse in Rechnung stellen. Die pluralische Selbstbezeichnung. Auch die pluralische Selbstbezeichnung des Schriftstellers, dann werden da ein paar Stellen genannt, welche nur, da werden auch wieder drei Stellen genannt, im Singular, das Verhältnis 6:3, ist eine dem Paulus fremde Gewohnheit. Also aus dem Verhältnis 6:3, das ist 2:1, sollte man keine so weitreichenden Schlüsse ziehen. Überdies ist der schriftstellerische Plural Paulus keineswegs fremd, sondern lässt sich allein im Römerbrief 9-mal nachweisen. Aber das ist so, die setzen die Behauptungen in die Welt, ohne das mal flächendeckend zu beobachten. Wenn man sagt, das hat Paulus sonst nicht, dann müsste man doch wirklich den Sprachgebrauch sämtlicher Paulusbriefe detailliert untersuchen. Nicht? Hat man aber nicht. Es reicht die Behauptung, man hat seinen gewissen Eindruck, man meint ja den zu kennen, nicht? Und dann sagt man, so ist das, Paulus tut das nicht. Anstatt nur auch mal nachzugehen. Ich meine, ich habe jetzt nicht eine, das war nicht der Gegenstand meiner Untersuchung. Also habe ich nur den Römerbrief mal ebenso drauf durchgeguckt, natürlich in Griechisch, logisch. Ne? Und da bin ich schon fündig geworden. Und zwar öfter, als man im Hebräerbrief fündig werden kann. Also im Hebräerbrief 6 Stellen schriftstellerischer Plural, im Römerbrief 9. Und dann sagt man, weil der Hebräerbrief den schriftstellerischen Plural hat, kann er nicht von Paulus sein. Der Gebrauch der Namen in Bezug auf Jesus. Der Gebrauch der Namen in Bezug auf Jesus im Hebräer unterscheidet sich von Paulus. In seinen früheren Begriffen bezeichnet Paulus den Herrn als Jesus Christus, aber in den späteren ist diese Kombination umgekehrt. Paulus nennt ihn Christus Jesus. Er schreibt daneben selten Jesus. Da werden dann drei Stellen genannt, aus 2. Korinther, Philippa und 1. Thessalonicher. Im Gegensatz nennt der Verfasser des Hebräer den Herrn wiederholt bei seinem Namen Jesus, Und dreimal gebraucht der Verfasser des Hebräers die Kombination Jesus Christus und nur einmal sagt er Herr Jesus. Dem Hebräerbrief fehlt jedoch die Kombination Christus Jesus. Die Behauptung in Bezug auf die Kombination Jesus Christus und Christus Jesus, ein altes Märchen der Kritik, das man schon von Bultmann hören konnte, erweist sich als unhaltbar, wenn man den Befund untersucht. Und das habe ich dann gemacht. Und dann stellt sich da zum Beispiel raus, dass in dem spätesten der Briefe, zum Beispiel im Römerbrief, da steht zwar neunmal Christus Jesus, aber 13 Mal Jesus Christus. Schon das alleine zeigt doch, dass die ganze Theorie nicht stimmt, nachdem Paulus in den früheren Briefen es eben so gehalten hat. Und zum Beispiel der erste Thessalonicher, das ist ja nun wohl wirklich so ziemlich der früheste Brief, da ist es auch so, Jesus Christus steht keinmal, Christus Jesus zweimal. Also das sind so Märchen der Kritik, irgendeiner bringt sie dann auf und alle beten sie nach. Nein. Also in der Regel sind die Kombinationen Jesus Christus und Christus Jesus mehr oder weniger gleichgewichtig auf die paulinischen Briefe verteilt. Die erstere fehlt allerdings im ersten Thessalonicher, der ältesten Paulus-Schrift, und wo man sie aufgrund der Behauptung vor allem erwarten sollte. Und die letztere nicht nur im Hebräer, sondern auch im 2. Korinther. Kyrios Jesus Christos ist nicht nur im Hebräer, sondern auch im 1. Thessalonicher nicht zu finden. Der Name Jesus kommt zwar im Hebräer am häufigsten vor, aber auch die 6 Vorkommen im 2. Korinther fallen innerhalb der paulinischen Briefe aus dem Rahmen. Die Variationsbreite des Gebrauchs der Namen bzw. Würdebezeichnung ist so groß, dass ihr Gebrauch oder Nichtgebrauch keinen Indiz dafür liefert, ob Paulus den Hebräerbrief geschrieben hat. Nun, ich auf die theologischen Differenzen zwischen Hebräerbrief und paulinischen Briefen, die es angeblich geben soll, gehe ich nicht ein und auch nicht auf die versuchten religionsgeschichtlichen Ableitungen. Die sind genauso wenig wie das, was wir vorher gehört haben. Jetzt nur zu der Frage, können die Empfänger des Briefes Judenchristen in Jerusalem sein? Viele Kommentatoren der Antike und einige Moderne denken, der Adressat lebte in Palästina, vielleicht sogar in Jerusalem. Die Stärke dieser Ansicht liegt in dem wiederholten Bezug auf den Kult. Das komplette Schweigen vom Tempel im Gegensatz zur Stiftshütte schwächt diese Theorie ein wenig. So aus der Einleitung von Carson Moore und Morris. Für jeden Juden, der am Tempelkult in Jerusalem teilnahm, bestand eine geistliche Identität zwischen dem Tempel und der von Gott verordneten Stiftshütte. Andernfalls wäre es sinnlos gewesen, im Tempel zu Jerusalem Opfer zu bringen. Hätte man sagen wollen, na ja, was soll das? Das ist ja was anderes als die Stiftshütte. Feuchtig galt geistlich alles, was für die Stiftshütte gesagt war, dann auch für den Tempel. Ich meine, dass da nun massiv Gebäude war, das sagt ja denn nichts über die geistlichen Qualitäten aus, sondern dass da das Allerheiligste und der Vorhang und das Heilige und die Schaubrote und der siebenarmige Leuchter waren und sowas, das ist doch das, worauf es ankommt und dass der hohe Priester einmal im Jahr durch den Vorhof geht. Man konnte also mit einem Juden in Jerusalem zur Zeit des Paulus sehr wohl von der Stiftshütte reden und sich dabei auf den Tempel beziehen. Für den Verfasser des Hebräerbriefes bestand ein zureichender Grund, von der Stiftshütte zu schreiben und nicht vom Tempel, ihrem temporären Ersatz. Nur die Stiftshütte hatte ein Urbild im Himmel. Und er wollte sagen, dass Jesus in das ein für alle Mal gültige Urbild im Himmel eingegangen ist. Nicht? Die Epistel ist in glänzendem Griechisch geschrieben und keins der alttestamentlichen Zitate und Anspielungen beruhte zweifelsfall auf Hebräisch oder Aramäisch. Daraus müssen wir schließen, dass entweder der Autor keine semitische Sprache verstand oder seine Leser, falls in Jerusalem griechisch sprechende Ausländer waren, die sich in Jerusalem oder Umgebung niederlassen hatten. Für Paulus als Verfasser trifft die zweite Möglichkeit zu. Bei einem anonymen Brief hat man zwischen dem Adressaten und den Empfängern zu unterscheiden. Waren die Adressaten des Briefes Gemeindeglieder, die eifrig bemüht waren, das Gesetz Mose zu erfüllen und deshalb den Heidenapostel ablehnten, dann liegt es nahe, dass die Empfänger unter den griechisch sprechenden Diaspora-Juden zu suchen sind, die sich in Jerusalem niedergelassen hatten und dort Christen geworden waren. Ein allgemeines Schreiben an Judenchristen im gesamten römischen Imperium hätte nicht anonym geschrieben werden müssen. Wo Paulus in den von ihm gegründeten Gemeinden auf das Problem stößt, dass man eifrig war, die Vorschriften des Gesetzes zu erfüllen, konnte er in Briefen darauf eingehen, die er unter seinem Namen schrieb. Auch in seinem Brief an die römische Gemeinde, die er nicht gegründet hatte, scheute er sich nicht, auf dortige Probleme einzugehen. Paulus war allgemein anerkannt und konnte sich das leisten. Anders war es in Jerusalem. Dort gab es Tausende, die nicht gewillt waren, die Autorität des Heidenapostels gelten zu lassen. Apostelgeschichte 21, 20 bis 21. Sollte ausgerechnet ein Brief nach Jerusalem in einer gepflegten griechischen Sprache geschrieben und die Schriftzitate darin aus der Septuaginta entnommen werden? Bei einem anonymen Hebräerbrief muss man unterscheiden zwischen den Adressaten, denen der Brief gilt, und den unmittelbaren Empfängern, an die sich Hebräer 13, 18 bis 25 besonders wendet. Die Letzteren können zu den Christen gehört haben, die ursprünglich in Jerusalem wohnende Diaspora-Juden gewesen sind. Bei ihnen ist weniger damit zu rechnen, dass sie versuchten, den Glauben an Jesus Christus mit Gesetzeseifer zu verbinden. Die Ältesten, ratlos gegenüber dem Gesetzeseifer der Tausende an Jesus gläubig gewordenen Juden, was nun? Apostelgeschichte 21, 22, kamen für die Vermittlung dieser Botschaft des Apostels Paulus nicht in Frage. Dazu eigneten sich nur Christen, die bereits gewiss waren, dass die Rechtfertigung ohne Gesetzeswerke allein durch den Glauben geschieht. Solche waren eher unter den Christen aus den Jerusalemer Diaspora-Juden zu finden. Da ihre Bibel die Septuaginta war, lag es nahe, Schriftzitate daraus zu entnehmen, und mit einem gepflegten Griechisch erreichte man sie besser als mit Hebräisch oder Aramäisch. Und es gibt keine Befunde, die dazu nötigen, eine regionsgeschichtliche Platzanweisung, Gnosis, Apokalyptik oder alexandrinisch-hellenistisches Judentum für den Hebräer vorzunehmen, die Paulus als Verfasser ausschließt. Nun die Argumentationskette im Hebräerbrief. Weil Jesus der ist, durch den Gott am Ende dieser Tage geredet hat, der Abglanz seiner Herrlichkeit, durch den Gott die Welten gemacht hat, das haben Sie, können Sie mitlesen, und der sie durch das Wort seiner Macht trägt und hoch erhaben über die Engel ist, müssen wir uns umso mehr vor Zielverfehlung hüten. Wenn schon das durch die Engel verkündigte Wort fest war und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, damit ist also das Wort des Alten Bundes gemeint, so redet davon auch Paulus in Galater 3,19. Werden wir nicht entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten, die den Anfang ihrer Verkündigung vom Herrn selber genommen hat. Denn Jesus, dem der zukünftige Erdkreis unterworfen ist, hat größere Autorität als die Engel. Er wurde zwar für kurze Zeit unter die Engel erniedrigt, um durch Leiden vollkommen gemacht zu werden, aber gerade dadurch hat er viele Söhne zur Herrlichkeit geführt und wurde ein treuer hoher Priester vor Gott, um die Sünden seines Volkes zu sühnen. Der Apostel und hohe Priester Jesus hat größere Herrlichkeit als Moses. Sein Haus sind wir, wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende festhalten. Deshalb verhärtet eure Herzen nicht, habt kein böses Herz des Unglaubens durch den Betrug der Sünde. Denn wir sind Genossen des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Zuversicht der Vergebung der Sünden und der Rechtfertigung durch sein Blut standhaft festhalten. Die Israeliten konnten wegen ihres Unglaubens nicht in die verheißene Ruhe eingehen. Hüten wir uns, dass nicht jemand von uns, denen gleichermaßen eine frohe Botschaft verkündigt ist, genauso geht. Gottes Ruhe ist seine Ruhe von den Werken am siebten Schöpfungstag. Wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht von seinen Werken, wie auch Gott von den seinen ruht. Lasst uns eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Unglaubens falle. Wer nicht in diese Ruhe eingeht, in dem ist ein böses Herz des Unglaubens im Abfall vom lebendigen Gott. Das ist die Botschaft des Hebräerbriefes, die sich von der des Römerbriefes nicht unterscheidet, denn wir urteilen, dass der Mensch gerecht werde allein durch den Glauben ohne Gesetzeswerke. Der Eifer, in diese Ruhe einzugehen und am Bekenntnis festzuhalten, wird gestärkt. Gottes Wort wird vor Augen geführt, wird als ein Richter der Gedanken und Gesinnungen, als ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Jesus, der Sohn Gottes, wird vorgestellt als hoher Priester, der Mitleid haben kann mit unseren Schwachheiten. Darauf wird aufgefordert, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Zutritt erhalten haben durch den Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, heißt es zum Vergleich in Römer 2. Durch Hebräer 5, 1 bis 10 wird weiter dazu ermutigt, indem breiter ausgeführt wird, was bereits in 4, 13 über den hohen Priester gesagt wurde. 5, 11 bis 14 stellt fest, dass die Leser die Belehrung darüber eigentlich nicht mehr nötig haben sollten. Worauf es ankommt, ist, dass jeder von ihnen die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende erweise. Gott hat alles getan und sich mit einem Eid verbürgt, damit wir die vorhandene Hoffnung ergreifen, einen starken Trost hätten. Unsere Hoffnung ist im Allerheiligsten des Heiligtums im Himmel verankert, denn dort ist Jesus, unser Vorläufer, eingegangen, der nach der Ordnung Melchisedeks, der hohe Priester, in Ewigkeit geworden ist. Das hohe Priestertum Jesu ist über das Levitische erhaben, denn aufgehoben wird das vorhergehende Gebot seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen, denn das Gesetz hat nicht zur Vollendung gebracht. Eingeführt wird eine bessere Hoffnung, durch die wir Gott nahen. Jesus, der hohe Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät, ist Mittler eines besseren Bundes, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet worden ist. Man vergleiche da Römer 10, 4. Es hatte nun zwar auch der erste Bund Satzungen des Dienstes und das irdische Heiligtum, Christus aber ist gekommen als hoher Priester und ist durch das größere Vollkommene zählt, das nicht von dieser Schöpfung ist, mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Allerheiligste eingegangen und hat eine ewige Erlösung erfunden. Darum ist er der Mittler des neuen Bundes. Christus ist hineingegangen in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes vor uns zu erscheinen. So wird auch Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Male ohne Beziehung zur Sünde, denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Das Gesetz hat nur einen Schatten der zukünftigen Güter. Unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Dieser hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, man erinnere sich an Römer 5, 1 folgende, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Hat jemand das Gesetz Moses verworfen, stirbt er ohne Barmherzigkeit auf zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel ärgere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Werft eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Mein Gerechter wird aus Glauben leben. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die da glauben zur Errettung der Seele. Was Glauben heißt, das wird und was er bewirkt, wird in Kapitel 11 definiert und beschrieben. Deshalb lasst auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, mit Ausharren laufen. Züchtigung kommt Söhnen zu und ist heilsam. Darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie, jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Denn ihr seid ja gekommen zum himmlischen Jerusalem und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes. Deshalb lasst uns, die wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen, ohne Scheu und Furcht. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Kapitel 13, 1 bis 6 wird gemahnt zur Bruderliebe, zur Gastfreundschaft und dazu der Gefangenen zu gedenken, zur ehrlichen Treue und zu einem Verhalten, das frei ist von Geiz, zum rechten Verhalten gegenüber den Leitern aufgefordert, für Fürbitte für den Verfasser der Epistel und seine Mitarbeiter. 13, 20 bis 21 folgt der Segenswunsch und unter anderem Grüße. Werden die entscheidenden Glieder der Argumentationskette deutlicher herausgestellt, dann sind die Gemeinsamkeiten mit den anderen Paulusbriefen unverkennbar. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit habe ich deshalb auf einige Parallelstellen im Römerbrief hingewiesen. Aber wer die Paulusbriefe kennt, den hat bestimmt immer in den Ohren geklingelt von den Erinnerungen an die anderen Aussagen von Paulus. Nun kommen wir zum Urteil. Nach einem halben Jahrhundert wurde die Verteidigung der paulinischen Verfasserschaft des Hebräerbriefes wiederholt. Sämtliche Anklagepunkte wurden geprüft und es zeigte sich, dass den Anklagen nicht stattgegeben werden kann. Behauptungen allein reichen für die Anklage nicht aus. Die Indizien halten einer Überprüfung nicht stand. Sämtliche Verdächtigungen wurden zu Unrecht erhoben. Der Angeklagte ist somit frei zu sprechen. Er geht aus der Untersuchung als Unbescholtener hervor. Die handschriftliche Bezeugung des Hebräerbriefes lässt nicht zu wünschen übrig. Die Zeugnisse der Kirchenväter liefern keinen zureichenden Grund, ihm Paulus abzusprechen. Wenn an die Stelle von Behauptungen die Untersuchung von Gegebenheiten treten, dann zeigt sich, dass der Stil des Briefes sich keineswegs von dem der Paulusbriefe so sehr unterscheidet, dass Paulus nicht sein Verfasser sein kann. Im Gegenteil, sämtliche stilistischen Eigenheiten des Hebräer lassen sich bei Paulus nachweisen. Im Regelfall liefert bereits der Römerbrief ausreichende Belege. Ebenso wenig spricht das Vokabular des Hebräers gegen eine paulinische Verfasserschaft, sondern bestätigt sie sogar, wie Detailstudien gezeigt haben. Auch die Einzelargumente können nicht beweisen, dass der Hebräer nicht von Paulus ist. Die Anonymität lässt sich hinreichend erklären, wenn Paulus der Verfasser ist. Die Damaskus-Erfahrung wird auch in anderen Paulusbriefen nicht erwähnt. Das Fehlen von paulinischen Briefen im Hebräerbrief ist ebenso der Normalfall wie das Vorkommen von einzelnen Themen, die in anderen Briefen fehlen. Das lässt sich für alle Paulusbriefe demonstrieren. Die Annahme, dass durch Hebräer 2,3 Paulus als Verfasser des Hebräerbriefes ausgeschlossen sei, beruht auf einer eingebürgerten Fehlinterpretation des Verses. Die Zitierung des Alten Testamentes nach der Septuaginta stellt ebenso wenig ein Problem dar wie der Gebrauch der Namen Jesu. Die angeblichen theologischen Differenzen zwischen dem Hebräer und den paulinischen Briefen haben keinen Beweis dafür geliefert, dass Paulus als Verfasser des Hebräerbriefes ausgeschlossen ist. Die Versuche durch religionsgeschichtliche Platzanweisungen, eine Verfasserschaft des Paulus auszuschließen, erwiesen sich als Willkür, die keinen Wahrheitsanspruch erheben darf. Die Darstellung der Argumentationskette im Hebräerbrief stellt dessen Nähe zu den Paulusbriefen, besonders zum Römerbrief, ins Licht. Für die Anschuldigung, dass der Hebräerbrief nicht von Paulus geschrieben worden sei, ja mehr noch, gar nicht von ihm geschrieben sein könne, gibt es keinen zureichenden Grund. Sie ist nichts als eine Behauptung, die nicht an Wahrheitsgehalt gewonnen hat, dadurch, dass sie wiederholt vorgebracht worden ist aus unterschiedlichen Motiven. Hätte der Hebräerbrief wirklich Eingang finden können in den Kanon des Neuen Testaments und allen Theologen Fündlein zum Trotz seinen Platz darin bis heute bewahrt, wenn er nicht der Brief des Apostels gewesen wäre?
Ja, Sie haben mich überzeugt. Und auch vielleicht manche von uns. Ich wollte noch ergänzend sagen, ich habe auch da nebenher mal den Schluss gelesen von Hebräer. Und das ist mir auch einleuchtend. Erstens, dass Paulus anonym schreiben musste, weil er ja bei den Hebräern nicht so einen guten Ruf hatte. Nicht? Das wissen wir ja alle. Und dass sie ihn auch als Apostel oft gar nicht akzeptieren wollten. Und so hat er das sicherlich auf die Weise auch gemacht. Und am Schluss grüßt er ja auch in Hebräer 13, Vers 23, wisset, dass unser Bruder Timotheus wieder frei ist. Mit ihm, wenn er bald kommt, will ich euch sehen. Das fällt uns doch auch auf, dass es immer in den Briefeingängen steht. Paulus und Timotheus, die Brüder grüßen euch und so weiter. Das wäre auch noch ein Argument. Ich glaube, Sie haben es auch erwähnt. Und dann auch hier, dass Italien erwähnt ist. Das ist mir heute auch zum ersten Mal aufgefallen. Man entdeckt immer wieder einen neuen Reichtum im Wort Gottes, nicht? Das heißt doch am Schluss, grüßet alle eure Lehrer und alle Heiligen, es grüßen euch die Brüder aus Italien. Könnte man also sehr gut in der Gefangenschaft in Rom sich erklären. Und ja, noch ein
Beobachtung? Ja, vielleicht kann man auch noch dazu anfügen, was Petrus schreibt im zweiten Petrusbrief. Und die Geduld unseres Herrn erachtet für eure Rettung, wie auch unser lieber Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat. Davon redet er in allen Briefen, in denen einige Dinge schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Leichtfertigen verdrehen, wie auch die anderen Schriften zu ihrer eigenen Verdammnis. Ich denke, dass eben gerade der Hebräerbrief durch sein Schwergewicht und das eigentlich schwere Verständnis auch sehr gut zum Römerbrief passt. Und da muss man auch ziemlich scharf nachdenken, um alles mitverfolgen zu können. Das weist auch auf Paulus.
Ja, und gerade im Hebräerbrief gibt es ja...
Das ist 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 15 und 16.
Und es ist ja gerade auch die Rede im Hebräer von der Milch und der festen Speise, dass gerade auch man hier zu schwierigeren Dingen fortschreitet. Das würde sich mit dem Petrus... Ja, genau. Kapitel 4, 5. Also wir sehen, es gibt manche Hinweise und...
Ich
Grüße. Der ja? Fehl von der Milch und der festen Speise kommt, ich glaube, es ist der zweite Korintherbrief, wo Paulus das auch sagte, das ist die Stelle, ihr habt noch heute noch keine feste Speise vertragen, denn ihr seid unmündig, bei euch kommt sogar Eifersucht und sowas vor.
Ja. Ja, genau. Das kommt ja auch hinterher. Ja. Und das deutet eben auch ganz deutlich auf Paulus.
Ja, sind jetzt dazu gleich noch Rückfragen?
Wollte fragen, habe ich es richtig verstanden, dass der Hebräerbrief an zwei Gruppen im Grunde genommen gerichtet ist? Erst einmal, wie Sie sagten, an den Adressaten, an wo Paulus anonym bleiben musste, aus gewissen Gründen der Ablehnung der Hebräer, Paulus. Und zweitens an die Empfänger, das heißt also die Juden, Christen, die aus was für Gründen auch immer in Jerusalem weilten und einen griechischen Bildungsstand hatten, sodass Paulus mit der Sprache ihnen entgegenkam. Ist das richtig?
Ja, und man muss also die ersten 12 Kapitel und so weiter, die sind alle an den eigentlichen Adressaten, nämlich an diejenigen in Jerusalem sind, die, obwohl sie Christen sind, noch immer fleißig sind, das Gesetz Mose zu erfüllen, nicht? Aber er konnte denen das ja nicht direkt schicken. Ja, ja. Er musste denen das unterjubeln.
Ja, so
und das konnte er durch Leute, die es auch in Jerusalem gab. Es waren ja viele Leute, die Diaspora-Juden, die natürlich ganz im Kontext des Koiné-Griechisch aufgewachsen waren. Und die dann so auf ihre alten Tage nach Jerusalem zogen, weil sie doch gerne dann in Jerusalem beerdigt werden wollten. Und wenn sie aus dem Erwerbsleben ausschieden, dann waren die mal hingekommen, dann konnten sie doch am Tempelkult teilnehmen. Nun mittlerweile waren sie dann Christen geworden. Nicht?
Also
ein Rentnertourismus. Genau. Also so gab es viele. Rentner kamen natürlich auch andere, die da aus irgendwelchen Gründen auch immer hinzu. Es gab Jahre hellenistische Synagogen in Jerusalem. Als Paulus das erste Mal dann nach seiner Bekehrung nach Jerusalem kommt, da hat er ja in solch einer Synagoge diskutiert, nicht? Und dann haben sie ihn ja schnell verfrachtet nach Tarsus, denn es war, drohte ja nun eine weitere Verfolgung. Die hatten ja gerade das mit dem Stephanus hinter sich und wollten nicht, dass jetzt nun durch den Paulus denn die Arbeit da wieder zum Erliegen gebracht wurde, und verfrachteten ihn dann nach Tarsus. Das entsprach aber Gottes Plänen. Der hatte schon vorher mit ihm darüber geredet, nicht? Und hier gibt's eben am Schluss, bei den Schlussermahnungen, die dann zum Teil ethische Ermahnungen sind, wie wir das ja oft bei Paulus haben, da hat er nun die Empfänger im Sinn, an die wirklich der Brief geschickt wird, und die wissen ja von ihnen. Und da heißt es zum Beispiel in Vers 17, gehorcht und fürcht euch euren Führern. Das hatte natürlich bestimmten Anlass. 62 war der Jakobus ja auch Märtyrer geworden, nicht? Das heißt also, es gibt der neue Leiter in der Gemeinde, nicht? Und die haben natürlich nicht so leicht die Autorität, klar. Ein Apostel oder Herrenbruder und so weiter, klar. Da ist sich jeder einig und er kennt ihn an. Aber ansonsten gibt's ja denn viele Leute, und der eine denkt, naja, wäre vielleicht der andere, oder eigentlich wäre der geeignet und sowas nicht. Da passiert so leicht so ein gewisses Gemurre, nicht? Naja, ausgerechnet die sollen nur die Leitung haben, nicht? Und hier die Ermahnung, gehorcht und fügt euch euren Führern, nicht? Und betet für uns, das hat ja nur Sinn, wenn die Leute wissen, für wen sie da zu beten haben. Nicht? Und Grüße kann man auch nur an Leute schicken, nicht? Und die einen kennen, nicht? Und der Brief, solche Briefe wurden ja dann persönlich überbracht, nicht? Und entweder stand noch sozusagen auf dem letzten Stück, das denn wegriss, wenn man die Rolle öffnete, dann noch drauf, hier von wegen Paulus und so weiter. Aber die haben das gekriegt und die mussten das ja wahrscheinlich sowieso dann umsetzen, um es den Leuten da in Jerusalem zu verklickern. Nicht, sei es in Ganzen oder in Teilen.
Ich habe noch eine interessante Frage hinsichtlich einer Anmerkung zu dem Ihres Referates. Sie hatten Augustinus erwähnt, aber nur sehr kurz. Und Augustinus hat also zu diesen Kritikern des Hebräerbriefs gehört, soweit ich verstanden habe. Warum? Das hatten Sie nicht näher gesagt.
Nein, also das können Sie nachlesen in meinem in Fundamentum. Ich habe ja gar hier bin ich ja gar nicht auf die einzelnen Kirchenväter eingegangen. Bei Augustin hat unterschiedliche Stellung gehabt. Gegen Ende seines Lebens war es dann anders als vorher. Nicht? Aber jedenfalls, man kann ihn auch unter die Kritiker rechnen. Nicht? Das ist immer so mit diesen gelehrten Theologen, und die also so viel Philosophie konsumiert haben, nicht? Die sind dann immer so leicht geneigt, ihren eigenen Kopf aufzusetzen. Nicht? Das ist das Problem. Und so war es auch bei Augustin, so war es bei Origenes, alle die viel, zu viel Philosophie geschluckt haben und sich nicht davon bekehrt haben. Ne?
Vielleicht sagt ihr nochmal die Ausgabe und
hat jeder schriftlich. Ja, das steht hier schriftlich. Einzelheiten finden sich in meiner Abhandlung. Ja, und da kann jeder diese Einzelheiten nachlesen, wer da ein bisschen mehr wissen will. Ja, also Fundamentum, das ist ja die Zeitschrift von der staatsunabhängigen Hochschule in Basel. Ja. Und da wird demnächst noch einer erscheinen über Hebräer. Und das ist der sich mit Rainer Riesner auseinandersetzt. Ne? Der versucht hat, so richtig so von oben herunter zur Minna zu machen. Ha, nicht? Frau Lindemann tut dies und tut jenes und sonstiges, nicht? Bloß, wenn er geschwiegen hätte, wäre er weise gewesen. Und er versucht dann nun die These aufzustellen, das sei doch Barnabas gewesen.
Wie kommen wir denn da drauf?
Och, ich weiß nicht. Es ist so, ich meine, 50 Jahre hat, oder noch ein paar mehr, ich bin schon wahrscheinlich jetzt schon bald 55 Jahre sein, hat niemand gesagt, gewagt zu sagen, der Hebräer ist von Paulus. Und wenn man das sagt, ist man natürlich bei den historisch-kritischen und bei denen, die auch wissenschaftlich sein wollen, dann natürlich völlig unterdurch. Nicht? Und der Barnabas, der hat dann den Vorteil, dass man ihn ja auch hat als Apostel gelten lassen. Da haben nämlich die Alexandriner einen Vorstoß in dieser Richtung gemacht. Es gab ja da einen anonymen Brief, und den haben die dem Barnabas zugeschrieben. Es gibt ja gar nicht wirklich einen Brief, irgendwas vom Barnabas, was geschrieben ist, wo wir sagen können, aha, das hat er geschrieben. Aber es lief da ein anonymer Brief vor, also ziemlich gesetzlich, also gerade völlig unterschieden von dem Hebräerbrief, der ja die Botschaft der Gnade ist, ne? Und der wurde ausgegeben als von den Alexandrinern als Barnabasbrief, nicht der apokryphe Barnabasbrief, ne?
Sie sagten 55 Jahre, wenn man zurückrechnet, wäre das 1947. Aber die Wirksamkeit von Bultmann, seiner Schule und allen Anhängern ist ja schon früher.
Also ich würde sagen,
wurde schon in den 20er Jahren
ja.
und 30er Jahren also diese, ich sag mal, Ablehnung des Paulus als
Paulus war ja nun auch noch für die Bultmann und seine Schüler eine Autorität. Also nun muss man sagen, derjenige, der geschrieben hat, mehr als 50 Jahre, ist ein Evangelikaler in Amerika. Nicht? Also wenn wir Deutschland rechnen, müssen wir schätzungsweise mehr als 100 Jahre sagen. So, nicht? Also da dürfen wir diese Zeit nicht so wortwörtlich nehmen. Also ich schätze wirklich, dass im 20. Jahrhundert da niemand mehr war, der, und wir schreiben ja jetzt schon das 21., nicht? Aber daran hatte ich auch im Moment nicht gedacht, wie ich das da so übernommen hatte, weil ja nur 50 Jahre schon ein gewaltiger Zeitraum sind. Da muss man ja einmal tief durchatmen und dann kommt da nicht so eine Frau an und nun ja.
Das ist doch ein Zeichen des Ernstnehmens. Wenn überhaupt keine Reaktion erfolgt wäre darauf, dann wird es wesentlich schlimmer. Aber wenn es angegriffen wird, also ich sage mal, wenn mich einer angreift, dann freue ich mich eigentlich. Dann haben Sie mich ernst genommen, haben Sie mich vielleicht nach den 100 Jahren das erste
Mal. Die Reaktion von einem der evangelikalen Brüder, als ich das da gelesen hatte, die waren empört.
So, ja, vielleicht ist der Angriff auf eine gewisse Form schlechten Gewissens. Vielleicht wissen Sie nicht Ihre Geheimsten, aber haben keine Argumente. Aber wie das schon mit dem Bruder hier vorhin in einer Art Selbstrechtfertigung des eigenen Denkens jetzt nur zu dieser Argumentation kommen. Es könnte auch jemand anders gewesen sein.
Ja, ich nehme an, damals war Rainer Riesner war nicht da. Und der hat dann haben das auch gesagt, hier guck mal, was die Linne mal nicht. Und dann hat er sich hingesetzt. Aber da einer der Brüder, der hatte gesagt, na ja, wenn ich es schriftlich in die Hand gekriegt hätte, nicht, dann hätte ich wahrscheinlich also schon diesen ersten Aufsatz mit dem Wiederaufnahmeprozess, dann hätte ich das da schon in Papierkorb. Aber wie ich das Ganze gehört habe, sind ja vielleicht die eine oder andere Sache dabei, die wir einbeziehen könnten. Das war die Reaktion. Ja. Und keiner hat mir noch die Hand gegeben. Nun ja.
Noch eine Frage? Kann man sich auch vorstellen, dass Paulus das vielleicht auch notiert hat?
Nein, ich nehme an, dass er beim Hebräerbrief, ich glaube nicht, dass er den Hebräer diktiert hat. Ist natürlich möglich, zum Beispiel auch wohl der Lukas da und so, aber da, ich meine, früher musste er ja dann Zelte machen und so, da musste er diktieren. Was soll's? Er konnte nicht gleichzeitig predigen und lehren und dann noch so viel an Zelte.